Guten Morgen. Ich stelle mich natürlich gerne an, wenn kleine Mädchen dazwischen kommen und wir warten mit der Predigt, aber steigen ein heute wieder ins Johannesevangelium. Und ich habe uns zu Beginn heute ein Bild mitgebracht von einem Mann, der wahrscheinlich vielen von euch schon mal irgendwo begegnet ist, Cristiano Ronaldo, ein Weltfußballer. Und Cristiano Ronaldo, er wurde interviewt, beziehungsweise über ihn wurde ein Artikel rausgegeben, Ende 2017 von Spiegel Sport. Und in diesem Artikel hieß es unter anderem Folgendes. Bescheidenheit ist eine Zier, heißt es im Volksmund. Ein Spruch, von dem Fußballstar Cristiano Ronaldo wenig halten dürfte. In einem Interview mit der französischen Fachzeitschrift France Football sagte der Stürmer von Real Madrid über sich selbst, ich sehe niemanden, der besser ist als ich. Niemanden, der das kann, was ich kann. Es gibt keinen kompletteren Spieler als mich. Dann brachte Ronaldo seine Selbsteinschätzung auf den Punkt, ich bin der beste Fußballer der Geschichte. Die Meinungen über Cristiano Ronaldo sind ja sehr zwiegespalten, gerade unter denen, die sich für Fußball interessieren. Aber eins ist klar, er leidet nicht gerade an Selbstzweifeln. Ich glaube, so viel ist offensichtlich und er ist sehr überzeugt von sich selbst. Und so scheut er sich auch nicht, so eine starke Behauptung aufzustellen, wie wir das hier sehen mit diesen Worten, ich bin der beste Fußballer der Geschichte. Und nun ist es ja immer so, wenn solche starken Behauptungen aufgestellt werden, dass immer die Frage sich daran anschließt, dass wir uns fragen, auf welcher Grundlage steht denn so eine Behauptung? Also welche Argumente stützen so eine These, wenn jemand sowas sagt? Je krasser die Behauptung ist, die jemand aufstellt, umso stärker ist die Frage, wie gut ist das denn wirklich bezeugt? Und mindestens genauso die Frage, wer bezeugt das denn, dass das so ist? Das sind so ganz typische Überlegungen, sobald irgendeine steile Behauptung im Raum steht, die jemand macht. Nun sind wir ja hier kein Fußballclub und reden auch sonntags morgens nicht in erster Linie über Cristiano Ronaldo. Und ich will auch nicht mit euch darüber diskutieren, ob das stimmt oder nicht, was er da gesagt hat. Sondern bei uns geht's um Jesus Christus und er steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Und wir erinnern uns daran zurück, dass wir vor 2 Wochen im Johannesevangelium, Johannes 5, Vers 17 bis 30, unter diesem Titel »Wie der Vater, so der Sohn«, diesen starken Selbstanspruch von Jesus gesehen hatte, den er hatte. Und dieser starke Selbstanspruch, den er geäußert hat, kann man zusammenfassen darin, dass er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn und damit Gott gleich. Und gleich in mehrfacher Hinsicht hat Jesus den Juden, mit denen er damals gesprochen hat, genau diese Tatsache deutlich gemacht. Und für die Juden war das eine absolute Anmaßung, dass er das gesagt hat. Und nun drängt sich natürlich zwingend die Frage auf, wie das nun mal so ist, ist diese These nur eine haltlose Behauptung oder ist da wirklich was dran? Und im Weiteren, wer bezeugt das denn, dass das tatsächlich so ist? Und so lautet unser Thema von heute Morgen, bestens bezeugt. Und wir machen im Johannesevangelium weiter, in Johannes 5, Vers 31 bis 47 und knüpfen an den Text, den wir uns vor 2 Wochen zuletzt angeschaut haben. Johannes 5, Vers 30 schon bis Vers 47. Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Andreas hat ja schon gesagt, das ist kein leichter Text und mir geht das ehrlich gesagt mit diesen Johannestexten öfters so, dass sie ganz schön in sich verstrickt und verschachtelt sind und immer mal so ein Gedanke wieder irgendwo eingeflochten wird, der gar nicht so leicht ist. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem heute Morgen die grobe Linie dieses Textes gut zusammenkriegen und wollen es tun unter diesem Titel bestens bezeugt. Ich habe den Vers 30 mit dazu genommen. Und der Vers 30 ist wahrscheinlich in vielen eurer Bibeln auch in dem Abschnitt bis Vers 47 schon so mitgegliedert. Und es ist eine Art Schlüsselvers zwischen diesen zwei Abschnitten von vor zwei Wochen und zwischen dem heutigen Abschnitt. Und vor zwei Wochen war auch der letzte Predigtpunkt dementsprechend, dass wir angeschaut haben, der Vater richtet durch den Sohn. Und wir haben gesehen, dass das Gericht über Menschen, über die Menschheit, gerade im jüdischen Verständnis, etwas war, was absolut Gott vorbehalten war. Und wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass der Vater, Gott der Vater, dem Sohn das ganze Gericht übergeben hat. Aber zugleich macht Jesus hier in Vers 30 jetzt deutlich, dass er nicht nach eigenem Willen oder nach eigenem Gutdünken unabhängig vom Vater richtet, sondern ganz den Willen des Vaters sucht. Und egal also, ob es um Gericht geht oder ob es um den Rettungsplan geht, den Gott mit dieser Menschheit hat, oder auch jegliche Lebenssituationen, in denen sich Jesus so befunden hat. Für Jesus, den Sohn Gottes, lautete sein Lebensmotto zu jeder Zeit, er suchte den Willen des Vaters und er tat auch den Willen des Vaters, der ihn gesandt hat. Und dementsprechend war Dreh- und Angelpunkt im Leben von Jesus Gott der Vater. Und genau auf den beruft sich Jesus auch, wenn es darum geht, diese Behauptung, Gott zu sein, zu bezeugen. Und davon lesen wir in Vers 31 und 32. Wenn es heißt, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Man könnte hier in Vers 31 dieses Wort für es ist nicht wahr, könnte man auch mit nicht glaubwürdig sinngemäß übersetzen. Die Schlachter 2000 tut das an der Stelle sehr gut. Oder auch beglaubigt, könnte man sagen. Ja, und das ist der Gedanke hier. Also Jesus will nicht damit aussagen, dass das nicht wahr ist, was er sagt, dass seine Worte nicht zuverlässig wären, sondern dass das nicht unbedingt ihn glaubwürdig macht, wenn er von sich selbst zeugt. Vielmehr steht hinter dieser Aussage, die Jesus hier macht, ein alttestamentliches Zeugenverständnis bzw. ein Prinzip, das wir in 5. Mose 19, Vers 15 finden. Und da heißt es, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Und dieses Prinzip, nur auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein, das war für die Juden, mit denen Jesus damals geredet hat, absolut geläufig und bindend. Und es bedurfte dementsprechend einen deutlichen und mehrfachen Zeugenbeweis, damit etwas tatsächlich glaubwürdig war und für glaubwürdig erklärt werden konnte. Und das waren im Alten Testament dann meistens Menschen, die zum Beispiel in Gerichtsprozessen Aussagen tätigen sollten und in diesen Zeugenstand traten. Und wenn man mehrfache Zeugenaussagen hatte, dann hatte dieses Zeugnis Gewicht und dann wurde es für glaubwürdig angesehen. Wir kennen das bis heute, dass Menschen vor Gericht als Zeugen aussagen müssen. Und ich fand dabei nochmal sehr interessant, habe eben extra mal mit Andreas da kurz gesprochen, dass die Zeugen einen Eid ja ablegen müssen. Und die Verteidigungsformel, die lautet, sie schwören und dann, Klammer auf, bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, Klammer zu, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und nun ist diese religiöse Beteuerung, also bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, heutzutage etwas, was man optional mit einfügen kann, ja, und also nicht machen muss, aber ich finde es beachtenswert in der Hinsicht, dass auf jeden Fall Gott als höchste Instanz der Glaubwürdigkeit aufgerufen wird. Ja, dass man trotzdem so dieses Verständnis noch hat und gewissermaßen ja der Zeuge damit ausdrücken würde, also das, was ich sage, Gott ist mein Zeuge, dass ich tatsächlich die Wahrheit sage. Und genau dieses Gott ist mein Zeuge, das macht Jesus im Verlauf dieses weiteren Textes hier eigentlich deutlich. Wenn Jesus hier von einem anderen spricht, der von dem Zeugen, Vers 32, dann meint er an dieser Stelle mit allergrößter Wahrscheinlichkeit den Vater. Es gibt andere, die einige Ausleger, nicht so viele, aber die verstehen darunter Johannes den Täufer. Aber von dem Gesamtzusammenhang des Textes ist es für mich relativ klar, dass das der Vater selbst sein muss. Und während 2 bis 3 menschliche Zeugenaussagen in jüdischen Augen also gereicht hätten und eine starke Bezeugungskraft gehabt hätten, so ruft Jesus jetzt nicht einen Menschen, sondern Gott selbst in den Zeugenstand und er liefert mindestens gleich mal ein 4-faches Zeugnis, das auf Gott selbst zurückzuführen ist. Und dieses 4-fache Zeugnis, das wollen wir uns anschauen. Unser erster Punkt ist also bestens bezeugt durch Gottes Vorboten. Und es geht um Vers 33 bis 35. Im Laufe unserer Predigtreihe haben wir schon ausführlicher über Johannes den Täufer nachgedacht. Der ist uns mehrfach begegnet im Johannesevangelium. Und wir erinnern uns zum Beispiel nochmal an die Predigt zurück über Johannes 1, Vers 19 bis Vers 34 mit diesem Titel Zeuge für Jesus. Ja, da ging es um Johannes den Täufer ganz schwerpunktmäßig. Oder auch in Johannes 3, Vers 22 bis 36 hat man eine Predigt unter dem Titel Es ist an der Zeit. Also dieser große Wechsel von Johannes dann und dann zu Jesus. Und wir haben in diesen Predigten deutlich gesehen, dass Johannes der Täufer der Vorbote oder der Wegbereiter Jesu war. Und wir haben geklärt, welche Rolle er genau eingenommen hat. Und wenn Jesus jetzt hier in Vers 33 sagt, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben, dann ist das ein unmittelbarer Rückbezug auf die Begebenheit, die wir in Johannes 1, Vers 19 bis 28 schon gesehen haben. Und zwar die Begebenheit, wo die Juden und spezifisch ausgedrückt einige Pharisäer, einige Priester und Leviten zu Johannes dem Täufer gesandt haben, damit er über seine eigene Person Auskunft geben soll. Und in diesem Zuge sagt Johannes der Täufer sehr deutlich, dass er selbst nicht der Messias ist und gleichzeitig sagt er aber, dass er der Wegbereiter für diesen Messias ist. Ja, dass er diese Stimme ist, die auf den Wegbereiter auf Jesus eigentlich hingeht, diese Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und er sollte den Weg bereiten, er war dieser Vorbote. Und dann nutzt Johannes die Gelegenheit viel mehr dazu, den Fokus von sich selbst wegzulenken und den Fokus auf Jesus zu lenken. Und von Jesus als dem wahren Christus, als dem wahren Messias zu zeugen. Und das macht er dann, und so macht er über Jesus deutlich, kann man nachlesen, in Johannes 1, 19 bis 34, zum Beispiel macht er deutlich, dass Jesus unendlich viel größer ist als er selbst. Und er macht deutlich, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. In Johannes 1, 29 hatten wir das. Er macht deutlich, dass Jesus der Ewige ist, der schon vor ihm gewesen, vor ihm existiert hat. Er macht deutlich, dass Jesus mit Heiligem Geist taufen wird. Und er macht schlussendlich deutlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und so zeugt Johannes der Täufer also von der Wahrheit. Das heißt, einerseits, er sagte absolut die Wahrheit, auf der anderen Seite zeugte er von der Person, über die es dann später in Johannes 14, Vers 6 heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit ist Jesus selbst gemeint. Und nun führt Jesus, also das Zeugnis von Johannes dem Täufer, hier nochmal ins Feld und sagt dann zugleich in Vers 34 aber, ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Also mit anderen Worten, zwar ist das Zeugnis von Johannes dem Täufer durchaus ein gewichtiges und bedeutungsvolles, aber es ist halt doch einfach nur von einem Menschen. Und Jesus macht deutlich, er hat deutlich größere Dinge, die ihn bezeugen, als nur Johannes der Täufer. Aber er sagt hier, warum er das Zeugnis von Johannes dem Täufer nochmal anführt. Und dabei geht es Jesus nicht um sich selbst, sondern es geht ihm um die Menschen, mit denen er redet. Er sagt ja hier, dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Und das ist eigentlich ein Ausdruck, ein starker Ausdruck von Jesu Liebe zu seinen Zuhörern. Nun erinnern wir uns nochmal daran, mit welchen Menschen er da spricht. Wir haben das gehabt in Johannes 5, Vers 18, dass die Juden, die da mit ihm sprechen, Juden waren, die kamen und die ihn eigentlich töten wollten. Das heißt, Jesus hätte allen Grund gehabt, diesen Menschen, seinen erklärten Feinden, den Rücken zuzukehren und sich gar nicht weiter mit denen zu beschäftigen. Aber stattdessen führt er diese Unterhaltung hier mit seinen Widersachern und er führt sie mit dem Ziel, dass sie ihn als den Sohn Gottes erkennen und dass sie gerettet werden. Und ein wichtiger Meilenstein, der ihren Glauben an Jesus tatsächlich fördern würde, wäre dieser Vorbote Johannes der Täufer. Der schon im Alten Testament bereits den Juden angekündigt wurde. Und wenn nun dieser Wegbereiter in Erscheinung tritt, dann war eigentlich für die Juden das ein ganz starker Hinweis, dass der Messias selbst bald kommen musste. Es ist also ein sehr beachtenswerter Zeuge gewesen. Obwohl die Juden Jesus vehement hier abgelehnt haben, wollte Jesus sie retten. Und mitunter deshalb bekräftigt er auch nochmal Johannes den Täufer mit einer Illustration, hier in Vers 35, wo es heißt, über Johannes den Täufer, jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Und dieses Bild von der Lampe, das erinnert uns auch zurück an Johannes 1, Johannes 1, Vers 6 bis 8, da hatten wir gelesen, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes, Johannes der Täufer ist hier gemeint, dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Es war also klar, dass Johannes der Täufer selbst nicht das Licht war, sondern dass er eine brennende und scheinende Lampe war. Und eine brennende und scheinende Lampe war nur so lange nötig, bis das wahre Licht da war. Ja, also in diesem Bild ausgedrückt, eine Lampe ist nur nötig, solange es finster ist, bis die Sonne aufgeht. Dann ja nicht mehr. Und in diesem Bild gesprochen war Johannes der Täufer für eine Zeit lang diese brennende Lampe, die inmitten einer finsteren Welt etwas Licht ins Dunkel gebracht hat. Aber das war nur so lange nötig, bis Jesus, nochmal in diesem Bild gesprochen, die Sonne selbst aufgeht und mit seinem Licht die gesamte Welt erhellt und erleuchtet. Und tatsächlich erlebte Johannes der Täufer, dass die Juden für eine Zeit lang durchaus großen Zuspruch ihm gegenüber geäußert haben, er großen Zulauf erlebt hat und er hat ihr Interesse geweckt. Sie waren für eine kurze Zeit bei ihm und sie waren für eine kurze Zeit in seinem Licht fröhlich, so wie Johannes das hier ausdrückt, jubelten ihm gewissermaßen zu, aber sie gingen den Weg mit ihm nicht bis ans Ende. Das Ziel und das Ende seines Dienstes von Johannes dem Täufer, das haben wir schon gesehen, war ja, dass er Menschen zu Jesus brachte, aber spätestens dahin wollte ihm ein Großteil der Juden nicht folgen. So waren sie also für eine kurze Zeit verwundert und erfreut über diesen Vorboten Gottes, aber sie missachteten schlussendlich den eigentlichen Zweck und das eigentliche Ziel seines Auftretens und sie verfehlten so den Weg, der zur wahren Rettung führt. Sie verfehlten den Weg durch Jesus Christus. Du könntest sagen, trotz Wegbereiter sind sie falsch abgebogen. Nun geht Jesus einen Schritt weiter in Vers 36 und nennt einen zweiten Zeugenbeweis. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen, bestens bezeugt durch göttliche Werke. Und es geht um Vers 36. Ganz nach dem Motto, Johannes der Täufer, schön und gut, aber es gibt noch deutlich gewichtigere Zeugen für die Gottheit Jesu, sagt Jesus jetzt hier in Vers 36 weiter zu seinen Zuhörern. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Jesus betont also, es gibt einen deutlich größeren Zeugen als nur, in Anführungsstrichen, diesen Menschen Johannes, der für ihn verhältnismäßig nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist. Und einer dieser noch viel größeren Zeugenbeweise, die Jesus nennt, sind die göttlichen Werke, die er selbst getan hat und die er noch weiter tun wird. Werke, die der Vater selbst ihm gegeben hat. Und diese Werke, die beinhalten eine ganze Reihe von außergewöhnlichen Wundern, die Jesus vor den Augen der Menschen damals getan hat. Und das beinhaltet auch das schlussendlich größte ultimative Werk, was Jesus jemals getan hat, nämlich die ewige Rettung von Sündern durch seinen Kreuzestod. Das war ja die Hauptbestimmung, man könnte sagen, das Hauptwerk von Jesus, dass er für unsere Sünden am Kreuz stirbt, damit wir, jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Und sein ganzes Leben, das zielte darauf eigentlich ab. Und dieses Rettungswerk, das zu vollbringen, das war seine ultimative Bestimmung. Aber auch im Leben von Jesus gab es eine ganze Reihe von außergewöhnlichen Zeichen und Wundern, die eigentlich deutlich davon zeugten, dass Gott selbst hier am Werk war. Nun gab es damals auch schon Magier oder Menschen, die irgendwelche unerklärlichen Dinge getan haben. Und die Juden hatten auch vom Alten Testament gelesen, dass ihre Propheten zum Beispiel Wunder getan haben teilweise. Aber sowohl die Vielzahl von Wundern als auch die unvergleichliche Vollmacht, die Jesus in sich selbst hatte und zuletzt die Art von Zeichen und Wundern, die Jesus getan hat, das war absolut einzigartig. Und das hatten wir schon gesehen in Johannes 3, wo dieser schriftkundige Lehrer Israels, Nikodemus, zu Jesus kommt und Folgendes sagt, in Johannes 3, Vers 2. Dieser kam, also Nikodemus, kam zu ihm, zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also hier attestiert ein Oberster der Juden Jesus gegenüber ganz klar, dass Gott mit ihm sein muss. Und das Kennzeichen dafür waren die Zeichen, die Jesus getan hat. Das sagt er hier deutlich. Bis zu diesem Zeitpunkt hier in Johannes 3 haben wir im Johannesevangelium nur die Wasserverwandlung in Wein auf der Hochzeit zu Kana in Johannes 2 gesehen und dann am Ende von Johannes 2 noch, dass auf dem Passahfest einige Zeichen, weitere Zeichen von Jesus getan wurden. Und dann bis Johannes 5, also bis zu unserem Text von heute, haben wir noch in Kapitel 4 die Heilung von diesem todkranken Jungen gesehen und zuletzt in Kapitel 5 am Anfang die Heilung dieses Gelähmten. Und gerade Johannes konzentriert sich in seinem Evangelium speziell auf 7 oder je nach Zählweise 8 spezielle Zeichen, ausgewählte Zeichen, die er überliefert. Und wir finden in den anderen Evangelien viele weitere Dinge, die Jesus getan hat, viele weitere Wunder und Zeichen. Aber Johannes beschränkt sich auf einige wenige, und zwar mit einer klaren Absicht. Und die haben wir schon am Anfang dieser Predigtreihe in der Einführungspredigt über die Reihe gesehen. In Johannes 20, Vers 30 und 31 schreibt Johannes über den Zweck, Sinn und Zweck seines ganzen Buches. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also auch hier sehen wir das Zusammenspiel, dass die Zeichen, die Jesus getan hat, oder man könnte auch sagen, die Werke, die Jesus getan hat, ihn als Sohn Gottes bestätigen sollten und Menschen dazu führen sollten, dass sie an ihn glaubten. Und in verschiedener Hinsicht finden wir diesen Gedanken, glaubt um der Werke willen, im Johannesevangelium immer wieder. Und nun gilt für uns bis heute, dass diese außergewöhnlichen und vielen Werke, die Jesus getan hat, die uns hier schriftlich überliefert sind, in der Bibel, sie sollten uns durchaus zum Nachdenken bringen und zum Nachfragen bringen, was hat es denn mit diesem Jesus tatsächlich auf sich? Aber noch viel mehr sollte genau das bei den Juden eigentlich der Fall gewesen sein. Ja? Zum einen haben sie ja diese vielen unerklärlichen Dinge mit eigenen Augen gesehen und darüber hinaus gab es sogenannte messianische Wunder, die vor ihren Augen geschehen sind, die Jesus im Laufe seines Lebens getan haben. Und diese messianischen Wunder, das waren dabei im jüdischen Verständnis Wunder, die niemals ein normaler Mensch vollbracht hatte in der Vergangenheit und auch nicht vollbringen konnte, sondern sie waren lediglich dem Messias vorbehalten. Und nach Arnold Fruchtenbaum, wir haben dieses Buch zur Predigtreihe, das Leben des Messias, begleitend empfohlen, nach Arnold Fruchtenbaum zählten drei Dinge auf jeden Fall dazu, zu diesen messianischen Wundern, nämlich die Heilung eines Aussätzigen in Matthäus 8, die Heilung eines stumm und blind Besessenen in Matthäus 12 und die Heilung eines Blindgeborenen in Johannes 9, worauf wir noch zu sprechen kommen. Und in dieser Hinsicht ist es sehr interessant, dass diese messianischen Wunder, also die Heilung eines Aussätzigen, die Heilung des stumm Besessenen und die Heilung des Blindgeborenen, auch folgende Stelle ein Stück weit mit bekräftigen oder in der Hinsicht mit Sinn machen. Und zwar in Matthäus 11, Vers 2 bis 5, sendet Johannes der Täufer einige von seinen Jüngern, von seinen Leuten zu Jesus. Und Johannes der Täufer hat Zweifel kurzzeitig an der Messianität Jesu. Und dann heißt es in Matthäus 11, Vers 2 bis 5, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Interessante Stelle, und zwar in der Hinsicht, dass Jesus den Jüngern von Johannes, also diesen Abgesandten, dass er denen nicht einfach sagt, ihr geht zurück zu Johannes, sagt ihm, ja, das passt schon alles, Jesus ist tatsächlich der Messias, sondern Jesus antwortet ihm dadurch, dass er die Werke nennt, die er tut. Und unter anderem finden wir in diesen Worten Anspielungen auf diese messianischen Wunder, also diese Wunder, die nur dem Messias zugeschrieben wurden. Und zudem klingt eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, aus Jesaja 61, Vers 1 bis 3 hiermit an. Und nun ist der Zirkelschluss aus diesem Ganzen, also aus dieser Feststellung von Nikodemus in Johannes 3 und diesen zielgerichteten Zeichenüberlieferungen von Johannes, der das Evangelium schreibt, und der Aussage Jesu selbst hier gegenüber Johannes dem Täufer. Der Zirkelschluss ist, es gab Dinge, die Jesus getan hat, die nur durch die Macht Gottes getan werden konnten. Und die Juden waren Augenzeugen von diesen göttlichen Werken. Und nun wäre es nahezu undenkbar, dass Gott Jesus diese Macht schenken würde, wenn Jesus zu Unrecht behaupten würde, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Ja, weil in diesem Falle würde sich Gott zu einem Lügner stellen und würde seine eigene Ehre und seinen eigenen Namen beschmutzen. Und das ist nahezu undenkbar gewesen. Und mitunter deshalb waren diese offensichtlichen göttlichen Werke Jesu eigentlich ein sehr starker Beweis für die Gottheit Jesu und das vor allem in den Augen der Juden. Aber es sind nicht nur die göttlichen Werke, die von Jesus zeugen, sondern Jesus führt einen dritten Punkt an, und zwar unser dritter Punkt, bestens bezeugt durch den Vater selbst. Und es geht um Vers 37 und 38 in diesem Punkt. Jesus beruft sich an dieser Stelle unmittelbar auf den Vater selbst, und zwar mit den folgenden Worten: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Die Ausleger sind sich an dieser Stelle ein bisschen uneinig, was Jesus an dieser Stelle genau damit meint, dass der Vater selbst von ihm Zeugnis gegeben hat. Aber das Naheliegendste, zumindest aus meiner Sicht, an dieser Stelle ist, dass Jesus hier auf seine eigene Taufe anspielt. Und davon lesen wir, von der Taufe Jesu in Matthäus 3, Vers 16 und 17, wo es heißt, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. In dieser Situation hier haben wir zumindest für Jesus selbst eine ganz klare Bekräftigung vom Vater, nämlich mit diesem direkten Ausspruch, dieser ist mein geliebter Sohn. Und für Jesus war das Zeugnis des Vaters an dieser Stelle sehr klar und auch vom Alten Testament her war das getragen. Es gibt eine Vergleichsstelle, eine unmittelbare Bezugsstelle im Alten Testament in Jesaja 42, Vers 1 zur Taufe Jesu, wo Gott schon bereits gesagt hat, viele Jahrhunderte vorher, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Also hier haben wir bereits diese klare Voraussage auf Jesus durch den Propheten Jesaja, dass der Knecht Gottes von Gott selbst gesagt kriegen wird, dass seine Seele Wohlgefallen an ihm gefunden hat und zum anderen, dass der Geist auf ihn gelegt wird. Und genau das passiert ja. Diese zwei Dinge, die sehen wir in dem Bericht über die Taufe Jesu. Und dementsprechend haben wir ein ganz starkes Zeugnis des Vaters zu seinem eigenen Sohn. Nun ist es nicht so richtig klar, wer dieses Taufereignis von Jesus wie wahrgenommen hat. Ja, also bei Jesus selbst ist das klar, der hat das mitgekriegt, der hat das so vernommen. Und wir wissen auch aus Johannes 1, Vers 32 und 33, dass zumindest Johannes der Täufer ebenfalls den Geist auf Jesus herabfahren sehen hat und daran mitunter erkannte, dass Jesus der Sohn Gottes war. Also das ist klar. Aber wie die sonstigen Juden diese Begebenheit von Jesu Taufe erlebt haben, das sagt uns die Bibel nicht weiter. Jesus hingegen sagt uns hier in Johannes 5, Vers 37, unmittelbar über die Juden, dass sie weder die Stimme Gottes jemals gehört haben, noch seine Gestalt gesehen haben. Und das kann auf zweierlei Art und Weisen vielleicht verstanden werden, und ich würde es offen lassen an dieser Stelle. Es kann sein, dass Jesus das bezieht auf die verbale Stimme, wie wir sie zum Beispiel bei der Taufe Jesu haben, dass sie die einfach nicht gehört haben. Oder es kann auch verstanden sein im geistlichen Sinne, in Anlehnung an Johannes 5, Vers 25, dass sie geistlich die Stimme Gottes noch nie gehört haben. Und für mich bleibt es ein Stück weit offen an dieser Stelle. Das Zweite, was Jesus hier sagt, dass sie die Gestalt Gottes noch nicht gesehen haben, das begegnet uns schon mal im Johannesevangelium. Johannes 1, Vers 18, da hieß es bereits, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Unabhängig davon aber, was sie bisher nicht gesehen und gehört haben, kann man auf jeden Fall festhalten, dass die Juden das Wort Gottes gehört und gelesen haben. Und Jesus wirft hier in Vers 38 ein Kernproblem auf für die Juden, ein Kernproblem, was wahrscheinlich auch uns in unserem Leben immer wieder betrifft. Und zwar sagt er, und sein Wort, also Gottes Wort, habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Das Wort für bleibend an dieser Stelle könnte man auch übersetzen mit wohnen oder mit sich aufhalten. Und das ist hier in einer Zeitform verwendet im Griechischen, die von fortlaufendem Bleiben eigentlich spricht. Was Jesus also hier vorwirft gegenüber den Juden, ist die Tatsache, dass sie zwar das Wort Gottes gehört haben, aber dass es nicht wirklich Wohnung in ihnen genommen hat. Sie haben es nicht wirklich in ihre Herzen aufgenommen, sondern nur oberflächlich. Im Bild gesprochen könnte man sagen, dass das Wort Gottes nicht ihr Hausherr geworden ist, sondern ein gelegentlicher Gast. Ganz unter dem Motto, wie es mir gerade passt. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir damals wie heute vorfinden, wenn wir in unser Leben so hineinschauen. Weil auch wir müssen immer wieder feststellen, dass das Wort Gottes leider nicht gerade bleibend in unseren Herzen ist, ganz oft. Wir lesen vielleicht etwas, wir hören etwas, aber es verändert unser Leben nicht wirklich. Das Wort schlägt nicht Wurzeln in uns, sondern es verkümmert irgendwo an der Oberfläche unseres Lebens. Und die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Häufig ist es so, dass alles andere wichtiger ist als die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und so kann das Wort Gottes gar keine richtigen Wurzeln schlagen, weil ganz wenig Same vom Wort Gottes in unser Leben fällt. Dementsprechend wohnt auch das Wort Gottes nicht oft reichlich in uns, sondern mal mehr, mal weniger ist es da, wie so ein kurzzeitiger Gast zu Besuch vielleicht. Ein anderes Mal ist es vielleicht so, dass das Wort zwar gehört oder gelesen wird, aber es wird erdrückt von alltäglichen Beschäftigungen, von den Verpflichtungen, die wir haben, von unseren Hobbys, von den Dingen, die unsere Gedanken und unsere Zeit vereinnahmen. Und dann kann es sein, dass wir das Wort Gottes manchmal wahrnehmen und hören, aber dass wir es gar nicht an uns heranlassen wollen. Ja, zumindest nicht bis unser tiefstes Innerstes. Ja, es darf mich ermutigen und es darf mich aufbauen, es darf mich auch trösten, aber es darf mich nicht verändern. Also ganz in der Haltung, das Wort darf sich gerne mir und meinen Interessen unterstellen, aber nicht andersrum. Ich bin nicht bereit, mich und meine Interessen dem Wort zu unterstellen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, bei diesem Gedanken, wenn man sich fragt, inwieweit habe ich denn das Wort Gottes bleibend in mir? Und ist Gott mit seinem Wort der Hausherr meines Lebens oder ist er ein gelegentlicher Gast? Und auch diese Frage, wie verändert Gottes Wort denn mein Leben eigentlich? Ich glaube, es sind wichtige Fragen, die wir uns als Christen immer wieder stellen sollten, weil ob ich das Wort Gottes bleibend in mir habe oder nicht, daran hängt ganz vieles in unserem Leben. Zum Beispiel, was meinen Umgang mit Sünde betrifft, wenn wir im Psalm 119, Vers 11 zum Beispiel schauen würden. Oder ob ich in meinem Denken und in meinem Reden und in meinem Handeln tatsächlich Jesus ähnlicher werde. Darauf verweist Kolosser 3, Vers 16 und 17. Oder auch, ob meine Freude und Zufriedenheit trotz herausfordernder Lebensumstände konstant bleibt. Psalm 1 lässt das anklingen. Oder auch die veränderte Perspektive, die ich auf mein Leben einnehmen kann oder halt auch nicht einnehmen kann. Viele solcher Dinge hängen daran, inwieweit das Wort Gottes in mir bleibt. Und bei den Juden, mit denen Jesus damals geredet hat, wo das Wort nicht geblieben ist, führte es schlussendlich dazu, dass sie nicht an den geglaubt haben, den Gott der Vater gesandt hat. Und das ist für Jesus etwas, wo er sagt, also dass sie nicht an ihn geglaubt hatten und dass sie ihn ablehnen, das war für Jesus der offensichtliche Indikator dafür, dass sie das Wort Gottes nicht bleibend in sich hatten. Andersrum wäre es so, wenn das Wort wirklich Wohnung in ihnen genommen hätte, dann hätten sie an Jesus geglaubt. Und das macht er hier deutlich. Nun waren die Juden damals ja nicht grundsätzlich Menschen, die das Wort Gottes nicht kannten und sich damit gar nicht auseinandergesetzt haben. Das haben sie getan und trotzdem nahmen sie ihn nicht an. Und das trotz des vierten Zeugenbeweises, über den dieser Text hier spricht noch, und zwar bestens bezeugt, viertens durch die Schriften, Vers 39 bis 47. In Vers 39 sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das Wort für erforschen hier an dieser Stelle könnte man übersetzen mit untersuchen oder durchsuchen oder ergründen. Das heißt, Jesus erkennt durchaus an, dass die Juden intensive Forscher in den Schriften waren. Und sie haben, also in den Schriften des Alten Testaments, die hier gemeint sind, haben sie sehr intensiv gesucht und geforscht. Und ihre Intention dahinter war grundsätzlich auch keine schlechte, nämlich dass sie den Weg zum ewigen Leben finden. Das Problem dabei war, dass sie dachten, sie hätten den Weg zum ewigen Leben darin gefunden, aber unabhängig von Jesus. Sie dachten zum Beispiel, dass sie über den Weg des Gesetzes zu Gott kommen könnten, aber der Weg des Gesetzes war niemals in der Lage dazu, sündige Menschen in die ewige Gegenwart eines heiligen Gottes zu bringen. Vielmehr lesen wir dann im Neuen Testament, in Römer 3, Vers 20 zum Beispiel, dass durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Oder in Galater 4, Vers 24, dass das Gesetz der Erzieher auf Christus hin geworden ist. Und so macht das Neue Testament deutlich, dass selbst das Gesetz, das Gott im Alten Testament gegeben hat, indirekt eigentlich davon zeugt, dass alles nach einem Erlöser schreit, dass alles nach Jesus schreibt. Aber auch darüber hinaus zielt das ganze Alte Testament bereits auf eine Person ab, und zwar auf Jesus Christus. Sowohl die große Geschichte des Alten Testaments als auch ganz viele individuelle einzelne Stellen, sie zeugen von Jesus. Angefangen im ersten Buch Mose, in 1. Mose 3, Vers 15 nach dem Sündenfall, weiter über diese Verheißung an Abraham in 1. Mose 12, Vers 3 oder die Verheißung an Juda in 1. Mose 49, Vers 10 oder denken wir an das Passa-Ereignis in 2. Mose 12 oder das ganze Opfersystem im 3. Buch Mose, das eingeführt wurde, das die Notwendigkeit dieses Sühneopfers eigentlich sehr deutlich macht. Oder denken wir auch an die direkte Prophezeiung von Mose, die er in 5. Mose 18, Vers 18 ausgesprochen hat, wo er gesagt hat, dass ein Prophet kommen wird, Gott einen Propheten senden wird, der größer sein wird als er. Und er verweist damit auf Jesus hin. Und gerade Mose, das sagt Jesus hier in Vers 46 in unserem Text, gerade Mose hat von Jesus geschrieben. Ja, und Jesus geht so weit und sagt, wenn sie Mose glauben würden, dann würden sie auch ihm glauben, dann müssen sie auch ihm glauben. Das ist für Jesus so klar am Ende in Vers 46 in diesem Text. Oder denken wir weiter im Alten Testament an das verheißene Königtum, das von Ewigkeit sein wird. In 2. Samuel 7, auch das spricht von Jesus. Oder die vielen Prophezeiungen über Jesus, über die Geburt Jesu, über das Leben Jesu, über das Leiden Jesu, die Gründung des neuen Bundes und so weiter. Wir finden haufenweise Stellen im Alten Testament in den Schriften, die von Jesus zeugen. Also kurz zusammengefasst könnte man sagen, das ganze Alte Testament zeugt von Jesus und steuert auf ihn hin. Und dabei ist es wichtig zu beachten, dass das ewige Leben nicht durch die Schrift selbst kommt, sondern die Schrift führt zu dem, der ewiges Leben geben kann. Die Schrift führt zu Jesus Christus und nur in ihm ist ewiges Leben zu finden. Das Alte Testament und für uns auch heute das Neue Testament, das ist nicht die Rettung selbst, sondern das führt uns, das zeigt uns den Weg zur Rettung. Aber die eigentliche Rettung, die geschieht nur durch Jesus Christus. Umso tragischer ist es, dass die Juden bei allem Forschen in den Schriften, bei aller Beschäftigung und bei allem Suchen nach dem ewigen Leben schlussendlich am Ziel vorbeigeglitten sind und den nicht erkannt haben, wovon eigentlich ihr ganzes Altes Testament gezeugt hat. Und so sagt Jesus das ja hier in Vers 40 auch, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. So ungefähr, als würde jemand einen ganz langen Zeitraum an etwas forschen, intensiv, und wenn dann die Lösung eigentlich in Sicht ist, dann erkennt er sie nicht an, oder er kennt sie vielleicht gar nicht oder er will sie nicht akzeptieren. Stattdessen bleibt er bei seinen nicht ausreichenden Zwischenergebnissen stehen und klammert sich daran fest und hält krampfhaft daran fest. So ungefähr war das. Genauso lehnten die Juden Jesus ab und setzten stattdessen ihre Hoffnung weiterhin auf Mose und damit auf den Weg des Gesetzes. Und dazu sagt Jesus ihnen in Johannes 5, Vers 45 bis 47 dann, meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Jesus macht also hier im Prinzip deutlich, Mose und er, sie stehen absolut im Einklang. Mose hat von ihm geschrieben. Und während die Juden ihre Hoffnung auf Mose gesetzt haben, und auf das Gesetz gelegt haben, macht Jesus ihnen deutlich, dass genau dieses Gesetz, das durch Mose überbracht wurde, dass genau das sie schlussendlich vor Gott anklagen wird. Also mit anderen Worten, wenn sie weiter den Weg des Gesetzes verfolgen und diesen Versuch starten, dass sie durch das Gesetz vor Gott gerecht werden wollen, dann werden sie kläglich scheitern. Weil sie werden das Gesetz nicht zu Genüge halten. Sie haben es nicht getan und sie werden es auch nicht tun. Und schlussendlich führt das Gesetz sie dann dazu, dass sie als Angeklagte vor Gott stehen. Und interessanterweise hat Mose selbst ihnen das am Ende seines Lebens schon gesagt. Und zwar in 5. Mose 31, Vers 24 bis 27. Da klagt Mose offenkundig seine jüdischen Volksgenossen mit folgenden Worten an. Kurz vor seinem Tod, wie gesagt. Und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe, heute schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen, wie viel mehr nach meinem Tod. Mose macht hier schon deutlich, das Gesetz offenbart die Sündhaftigkeit des Menschen. Das Gesetz tritt als Zeuge im Gericht gegen die Menschen auf, gegen die Juden damals, aber auch gegen jeden Menschen heute, der nicht Jesus Christus als seinen Herrn und Retter kennt. Ja, der nicht Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus bekommen hat. Weil wenn das ein Mensch nicht hat, dann kommt irgendwann der Tag der Abrechnung. Der Tag, an dem du vor Gottes Gericht stehen wirst, vor Gott stehen wirst. Und er wird sein Gesetz, seine Maßstäbe an dein Leben anlegen und er wird gerecht richten. Und jeder, der sich dann eingestehen muss, dass er nicht an Jesus, den Sohn Gottes, geglaubt hat und dass er ihn nicht persönlich angenommen hat, für den bedeutet das ewige Strafe, ewige Verdammnis, ewiges Gericht. Wer hingegen aber seine Sünde vor Gott bekennt und glaubt, dass Jesus, der Sohn Gottes, auch für seine Sünde am Kreuz gestorben ist, ja, und wer von seinem Leben ohne ihn umkehrt und wer sein Leben ihm unterstellt, der hat ewiges Leben. Der wird nicht mehr gerichtet durchs Gesetz, sondern der wird gerettet durch den Sohn für alle Ewigkeit. Und ich will heute Morgen fragen, auch so an uns, die wir hier sitzen oder auch die zuschauen, glaubst du an Jesus? Hast du deine Sünde ganz persönlich vor Gott bekannt und hast seine Vergebung in Anspruch genommen? Hast du ihm dein Leben persönlich übergeben? Das ist nach allem, was wir heute Morgen gesehen haben, wahrscheinlich das Wichtigste, diese Frage geklärt zu wissen für sich selbst. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann will ich dich einladen, das festzumachen, ihn heute aufzunehmen. Und wenn du nicht weißt, wie, dann komm auf mich zu oder sprich mit jemandem, den du kennst, dem du vertraust, aber mach das fest, weil es ist so tragisch, wenn jemand diese Worte von Jesus hört, aber doch ablehnt. Ablehnt wie die Juden. Und das führt uns letztendlich zu dem Gedanken, den wir durch diesen Text ein Stück weit durchziehend sehen und den Gedanken, der uns vor die Wahl stellt, an jeden Menschen, und zwar der Gedanke bestens bezeugt und doch abgelehnt, Fragezeichen. Man könnte ja eigentlich denken, dass es gerade für die Juden und auch für uns heute eine ganze Reihe von guten Argumenten gibt, an Jesus zu glauben und ihn anzunehmen. Und trotzdem lehnten Menschen damals und auch viele Menschen heute Jesus konsequent ab. Man kann sich fragen, warum? Warum lehnen Menschen Jesus ab? Es gibt viele Gründe wahrscheinlich. Und dieser Text hier, der liefert uns 5 Gründe exemplarisch, warum Menschen damals und ich glaube auch heute noch im Kern Jesus nicht annehmen. Und wenn du noch kein Christ bist, dann geh mal mit diese Gründe durch vielleicht und überleg, wo du dich drin wiederfindest. Und ihr anderen, die ihr Christen seid, überlegt mal die Menschen, mit denen ihr zu tun habt, denen ihr das Evangelium bringt. Was sind vielleicht die Gründe, warum sie Jesus nicht annehmen? Vielleicht ist da was dabei. Was Jesus in Vers 40 sagt, liefert einen ersten Grund. Da sagt Jesus, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Die Gründe, warum nicht, können ganz unterschiedlich sein, aber jeder Mensch, der die Botschaft von Jesus hört und der ihn trotzdem nicht in sein Leben aufnimmt, über den muss man erstmal sagen, er will einfach nicht zu ihm kommen. Ja? So einfach ist das, auch wenn es komplizierter dahinter sein kann, aber das sagt Jesus hier und es gilt so grundlegend. Vielleicht will ich nicht zu ihm kommen, weil ich mein Leben aus der Hand geben würde, weil ich nicht mehr selbstbestimmt weiterleben kann, weil ich die Kontrolle verliere, weil ich mich Jesus unterstellen müsste und in eine ungewisse Zukunft hineingehe. Eine zweite Sache, die Jesus sagt in Vers 42, ist, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und gemeint ist hier sehr wahrscheinlich die Liebe zu Gott. Und Jesus wirft an diesen Stellen ja den Juden vor, dass sie nicht die Liebe zu Gott haben, keine wirkliche Liebe zu Gott haben. Und das, obwohl sie eigentlich vom Alten Testament her, von 5. Mose 6, Vers 5, eines der zentralen Bekenntnisse so im Kopf hatten, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft. Aber egal, ob die Juden damals oder wir Menschen heute, wir haben diese Liebe zu Gott nicht in uns selbst. Spätestens seitdem die Sünde in der Welt ist. Ja, obwohl Gott uns ganz viel Liebe und Güte und das Leben geschenkt hat, lieben wir Gott nicht wirklich. Wir lieben uns, aber nicht ihn. Und erst in dem ehrlichen Eingeständnis, dass ich ihm nicht die Liebe und nicht die Ehre entgegenbringe, die er eigentlich verdient hat, und erst in dem Annehmen seiner Liebe im Evangelium, erst das ist die Grundlage dafür, dass ich Gott wirklich lieben kann. In Vers 43 sagt Jesus, ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und hier spricht Jesus davon, dass trotz der vielseitigen göttlichen Beweiskraft, die er auch gerade in diesem Text ja so deutlich gemacht hat, dass sie ihn nicht angenommen haben. Und stattdessen haben sie später Christusse angenommen die in ihrem eigenen Namen gekommen sind. Und da gab es eine ganze Reihe im Laufe der Geschichte, die dahergekommen sind und gesagt haben, ich bin der Messias, und die Juden sind darauf angesprungen und haben ihn angenommen. Und wir lesen dann im 1. Johannes 2 von vielen Antichristen, die in diese Welt gegangen sind, und dem einen Antichrist, der kommen wird, der schlussendlich auch Israel teilweise verführen wird. Also ganz nach dem Motto, alles, aber nicht Jesus. Ja, so ungefähr war das, ne? Und das ist ein Motto, was auch viele heute, glaube ich, noch betrifft. Menschen sind bereit, alles Mögliche anzunehmen. Und sei es noch so schlecht begründet und sei es noch so zwiespältig. Und viele Menschen lassen sich auf alle möglichen Dinge ein, solange sie nicht Jesus heißen. Man kann sich fragen, warum. Ja, und ich denke dabei an Dinge wie Esoterik, an Buddhismus, an irgendwelche mysteriösen Heilungskulte und sonst was, irgendwelche Gurus. Und Menschen schließen sich an. Hauptsache nicht Jesus. In Vers 44 sagt Jesus, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Und damit prangert er bei den Juden an, dass sie sehr auf den äußerlichen Schein, auf den äußerlichen frommen Schein bedacht waren und die Ehre von Menschen fokussiert haben. Und dabei steht im Kern, dass es für sie nicht so entscheidend war, wie Gott sie sieht, was Gott denkt, sondern wie Menschen sie beurteilen, wie Menschen sie sehen. Und wir sehen das später in Johannes 12, Vers 42 und 43, wo es dann heißt, dennoch glaubten auch von den Obersten viele an ihn, an Jesus, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Und tatsächlich kann das ein Grund sein, warum Menschen heute nicht zu Jesus kommen, warum sie sich Jesus nicht zuwenden. Man hat Bedenken davor, irgendwo ausgeschlossen zu werden. Man hat vielleicht Bedenken davor, Ansehen zu verlieren oder Einfluss irgendwo zu verlieren. Immer in diesem Gedankengang, was denken wohl die anderen? Und manch einen wird es tatsächlich vieles kosten, wenn er Christ wird. Es kann ihn Ablehnung bedeuten und je nachdem kann es auch Ausschluss bedeuten aus gewissen gesellschaftlichen, vielleicht auch familiär. Aber wenn wir so denken, ja, wenn wir darauf bedacht sind, das abhält davon, an Jesus zu glauben, dann hält uns letztendlich unsere Menschenfurcht ab, tatsächlich an Jesus zu glauben. Aber entscheidend für uns ist nicht, wie Menschen uns sehen, sondern wie Gott uns sieht. Entscheidend ist auch nicht, wie Menschen zu uns stehen, sondern wie Gott zu uns steht. Und in Vers 47 sagt Jesus zuletzt zu den Juden, wenn ihr aber seinen, und damit meint er Moses Schriften, nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Der Glaube an die Bibel, an Gottes Wort, ist damals wie heute wahrscheinlich der absolute Knackpunkt oder einer der absoluten Knackpunkte. Wenn jemand die Bibel nicht vollkommen als Gottes Wort ansieht und ihr nicht glaubt, dann kann er auch nicht wirklich an Jesus glauben. Und deshalb ist der Kampf um die Glaubwürdigkeit der Bibel einer, der ständig, permanent am Toben ist und der ganz groß ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder, der aufrichtigen Herzens anfängt, in der Bibel zu lesen und der ihr Vertrauen schenkt, und aufrichtigen Herzens Jesus kennenlernen will, durch sein Wort, durch die Bibel, der wird Jesus finden. Ja, Jesus sagt ja, dass die Schriften von ihm zeugen. Also wo sollten wir besser hingehen, als in die Schriften und gucken, was ist da dran? 5 mögliche Gründe also, warum Menschen Jesus nicht annehmen wollen. Und das, obwohl es so viele gute Argumente gibt, Jesus als den Sohn Gottes und als den Retter der Menschen zu sehen. Bestens bezeugt war unser Thema heute Morgen. Und wir haben gesehen, bestens bezeugt erstens durch Gottes Vorboten, zweitens bestens bezeugt durch göttliche Werke, drittens bestens bezeugt durch den Vater selbst und viertens bestens bezeugt durch die Schriften. Und die persönliche Frage war, bestens bezeugt und doch abgelehnt, oder man könnte auch sagen, bestens bezeugt, angenommen oder abgelehnt. Das ist eine persönliche Frage, die jeder für sich klären muss und schlussendlich hängt die Ewigkeit eines Menschen, deine und meine Ewigkeit daran, wie wir uns zu diesem Jesus, den Gott bezeugt hat, positionieren. Und in diesem Sinne will ich heute Morgen schließen mit Worten aus dem 1. Johannesbrief, die sehr gut und deutlich nochmal darüber sprechen, dass Gott seinen Sohn bezeugt hat und dass wir aufgerufen sind, zu glauben. Und es schreibt der gleiche Johannes im 1. Johannes 5, Vers 9 bis 12, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich will mit uns gerne beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und danken dir dafür, dass wir Stück für Stück auch hoffentlich erkennen durften, dass du selbst deinen Sohn bezeugt hast, in eindrücklicher und klarer Art und Weise. Und Herr, auch wenn das ein Text ist von heute Morgen, der uns ganz schön viel Gehirnschmalz kostet, so wollen wir doch dir danken dafür, dass wir sehen durften und erkennen durften, dass du, Herr Jesus Christus, tatsächlich der Sohn Gottes bist und dass in dir ewiges Leben zu finden ist. Und du siehst die Gründe, warum Menschen sich dir nicht zuwenden, warum Menschen dich ablehnen, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du ihnen die Augen öffnest und die Herzen öffnest. Und ich bitte für Menschen auch heute Morgen, die hier sind, die noch nicht klar entschieden sind für dich, die noch nicht an dich glauben, dass du ihnen Glauben schenkst, dass du ihre Herzen suchend machst und dass du gibst, dass sie ewiges Leben bei dir finden. Herr, und wir anderen danken dir dafür, dass du uns begegnet bist, dass du uns offenbar geworden bist. Wir danken dir dafür, dass wir glauben dürfen, dass wir dich erkennen durften. Herr, und wir beten dich an und wollen dich bitten, dass wir selbst Menschen sind, auch in der kommenden Woche, die dich bezeugen, dort wo wir sind, weil wir wissen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass niemand zum Vater kommt, als nur durch dich. Amen.